In den 15 Jahren als Leiter des ZL habe ich mich mit Arzneimittelqualität in allen relevanten Facetten und ihrem Beitrag bzw. Einfluss auf die therapeutische Wirksamkeit der Präparate beschäftigt. Das war damals in den 1990er Jahren ein großes Thema. Heute ist das nicht mehr so, obwohl dies nach wie vor nach meiner persönlichen Einschätzung nötig wäre.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der PZ. Heute habe ich zwei Gesprächspartner und dabei geht es um die Qualität von Arzneimitteln im weiteren Sinne. Ein Thema, das uns als Arzneimittelfachleute besonders am Herzen liegen sollte. Meine Gäste sind zum einen Professor Dr. Henning Blume, der in Fachkreisen eine hohe Reputation auf dem Gebiet der Biopharmazie genießt und den einige, vielleicht ältere unter uns, sicher auch noch als Spiritus Rector einer Serie zur kritischen Überprüfung der Bioäquivalenz bei Generika kennen, die er seinerzeit als langjähriger Leiter des Zentrallaboratoriums der Deutschen Apotheker in Eschborn aufgelegt hat. Zum anderen begrüße ich Dr. Tim Menzen, Chief Technology Officer des jungen Unternehmens Coriolis Pharma, das Innovationen im Bereich der Biologika durch außergewöhnliche Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Analytik und Herstellung anbietet. Herzlich willkommen. Nun, Anlass dieses Podcasts ist die Verleihung des Preises zur Förderung der Arzneimittelqualität 2024, den die private Stiftung Frankfurt Foundation Quality of Medicines, FFQM, ausgelobt hat und anlässlich der letzten Jahrestagung der DPAG verliehen hat. Der Stifter und damit der Gründer der Frankfurt Foundation Quality of Medicine ist das Ehepaar Blume und der Preisträger ist Herr Dr. Menzen in Vertretung des Unternehmens Coriolis Pharma. Zunächst begrüße ich noch einmal ganz herzlich Professor Dr. Henning Blume. Wir zwei kennen uns seit langem, weshalb ich hier auch auf eine formelle Ansprache verzichten kann. Wir duzen uns, Henning, oder?
Das ist richtig.
Ja. Also lieber Henning, du hast zusammen mit deiner lieben Frau Dagmar die Stiftung Frankfurt Foundation Quality of Medicines gegründet und ihr habt unter anderem den Preis zur Förderung der Arzneimittelqualität ausgelobt, über den wir uns auch heute unterhalten wollen. Was war da für euch die Motivation zu diesem Schritt, vor allen Dingen auch hinsichtlich der Gründung der Stiftung?
Ja, lieber Theo, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe, weil wir dann unsere Stiftung auch ein Stück weit vorstellen können. Wir haben uns in dem Zusammenhang zwei Fragen gestellt. Zum einen die Frage, wollen wir das wirklich, eine Stiftung gründen? Und hier war die Antwort eigentlich ganz einfach. Schließlich hatten wir die Möglichkeit zu studieren und das ist nicht so selbstverständlich, wie viele Leute heute meinen. Und anschließend einen nicht nur interessanten, sondern auch recht erfolgreichen beruflichen Weg zu beschreiten. Und da möchten wir nun der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das war die Motivation für den Schritt, die Stiftung zu gründen. Und dann aber die andere Thematik. Warum also Arzneimittelqualität? Und diese thematische Entscheidung ist ein Stück weit meiner beruflichen Vergangenheit geschuldet, die du ja angesprochen hast, Theo. In den 15 Jahren als Leiter des ZL, aber auch darüber hinaus, habe ich mich mit Arzneimittelqualität in allen relevanten Facetten und ihrem Beitrag bzw. Einfluss auf die therapeutische Wirksamkeit der Präparate beschäftigt. Das war damals in den 1990er Jahren ein großes Thema, das auch in der Öffentlichkeit angesichts des Generika-Booms in dieser Zeit intensiv diskutiert wurde. Heute ist das nicht mehr so, obwohl dies nach wie vor nach meiner persönlichen Einschätzung nötig wäre. Man denke nur zum Beispiel an das Valsartan vor einigen Jahren, bei dem aufgrund einer Syntheseänderung es zum Auftreten von potenziell krebserregenden Verunreinigungen kam, die durch die bestehenden Qualitätskontrollprüfungen nicht erfasst wurden. Und das ist sicherlich kein Einzelfall. Denn schließlich verändern sich Arzneimittel und damit auch ihre Qualität während ihres Lebenszyklus mehr oder weniger ständig. Und da brauchen wir einerseits die entsprechende Aufmerksamkeit für diese Veränderung, aber natürlich auch die erforderlichen Mechanismen, um hier Therapiekonstanz für die Patienten sicherzustellen.
Ja, ich hatte es schon erwähnt. Anlass dieses Podcasts ist eigentlich die Auslobung des Preises zur Förderung der Arzneimittelqualität. Ich sag mal, eine der vielen Leistungen, die die Stiftung tatsächlich erbringt, auch in den letzten Jahren bereits. Und ihr habt ja sicherlich diesen Preis auch mit einem Hintergedanken ausgelobt. Da würde mich interessieren, welche Botschaft soll diese Initiative tatsächlich nach außen senden?
Ja, das Ausloben von Preisen ist tatsächlich neben der natürlich Unterstützung, auch finanziellen Förderung von experimentellen Untersuchungen ein Kernthema unserer Stiftung. Und mit diesem wollen wir einerseits junge Forschende dazu motivieren, sich dieser Thematik anzunehmen und dann auch die entsprechenden Untersuchungen zu initiieren. Die Gesellschaft erwartet schließlich nicht nur die Entwicklung immer besserer und spezifischerer Arzneimittel, vor allem auch für Erkrankungen, die bislang noch nicht optimal behandelt werden können, sondern auch, dass die bestehenden Produkte am Markt eine optimale Qualität aufweisen, und zwar über ihren gesamten Lebenszyklus. Und in diesem Zusammenhang müssen wir bedenken, dass wir nicht nur immer komplexeren Arzneistoffen und deren galenischer Zubereitung zu tun haben, die uns vor allem andere Herausforderungen bezüglich der Qualitätssicherung stellen. Ich denke, wir müssen hier gerade bei den biotechnologischen Arzneimitteln, aber auch den sogenannten Non-Biological Complex Drugs, wie zum Beispiel liposomalen Parenteralia, eine entsprechende Initiative starten. Hierfür sind Forschungsarbeiten erforderlich und diesen möchten wir mit der Preisverleihung auch die erforderliche Sichtbarkeit verschaffen. Das richtet sich an alle Institutionen, die auf dem Sektor tätig sind, vor allem aber natürlich Hochschulen und Industrie. Und hier möchten wir motivierend einwirken.
Und damit komme ich zu dem Preisträger des Jahres. Sie, Herr Menzen, haben sich auf die Ausschreibung zu dem Preis beworben, und zwar auf Basis einer stattlichen Anzahl von Originalarbeiten und keineswegs auf Basis eines Hochglanzprospektes des Unternehmens, bei dem Sie tätig sind. Was waren Ihre Beweggründe für die Bewerbung und warum glaubten Sie, sich reelle Chancen ausrechnen zu können?
Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Glückwünsche und auch danke nochmal für die Möglichkeit, heute zusammen mit Professor Blum mit Ihnen zu sprechen. Wir sind, das muss man verstehen, wir sind Dienstleister, Sie haben es gesagt, aber wir haben trotzdem ein eigenes Team, was Forschung betreibt, denn wir versuchen einerseits natürlich, die Probleme, die wir tagtäglich im Labor sehen, bei der Entwicklung von biopharmazeutischen Arzneimitteln zu lösen und zu unterstützen über das Kundengeschäft hinaus und außerdem halt auch Methoden zu entwickeln, die uns dabei helfen, eben die Arzneimittel von morgen zu charakterisieren, also beispielsweise Gen- und Zelltherapie. Und ich bin halt Apotheker, das heißt, für mich liegt die Arzneimittelqualität sehr am Herzen. Das ist was, was sehr wichtig ist, um die Sicherheit und die Unbedenklichkeit von Arzneimitteln für die Patienten zu gewährleisten. Und Sie haben es angesprochen, wir publizieren sehr viel unserer Forschung und es fiel mir daher nicht wirklich schwer, was für die Ausschreibungen zusammenzuschreiben. Aber ich hatte tatsächlich keine Vorstellung, wie die Chancen für mich sind und habe mich dann sehr gefreut, als Professor Blume angerufen hat und mir gratuliert hatte.
Ja, das kann ich mir vorstellen und wie gesagt, ich kann mich dieser Gratulation nur anschließen, weil ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Aber können Sie uns noch einmal etwas genauer erklären, worin die Herausforderungen bei der Entwicklung von Biopharmazeutika liegen und wie Ihre Forschung dazu beiträgt, diese Herausforderungen zu meistern?
Ja, also die Herausforderungen sind natürlich vielfältig, aber wir unterstützen bei der Formulierungsentwicklung und der Stabilitätsuntersuchung. Und man muss verstehen, biopharmazeutische Arzneimittel wie Proteine oder Nukleinsäuren, das sind sehr komplexe Moleküle und sie unterliegen einer Vielzahl von physikalischen, aber auch chemischen Instabilitäten, also sprich Aggregation, Veränderungen der Konformation. Und das sind alles kritische Qualitätsmerkmale, die während der Entwicklung erst verstanden und untersucht werden müssen, die dann halt später mal bei der Produktion, bei der Freigabe, in der Qualitätskontrolle getestet werden. Aber das heißt, am Ende des Tages, man muss erstmal sehr viel analytische Charakterisierung betreiben, um diese Instabilitäten zu verstehen. Und dazu braucht man Methoden. Und für gerade die neuen Arzneimittel müssen die auch erst entwickelt werden.
Ja, das kann ich voll unterstreichen. Ich kenne mich ja auch ein klein bisschen gerade bei den Biopharmazeutika aus. Aber was ich gelesen habe, ist, dass Sie und Ihr Team ja nicht nur an der Entwicklung, sondern auch an der analytischen Charakterisierung und der Stabilisierung von Proteinen und Vektoren arbeiten. Und dazu, und das ist jetzt ein Trendthema, möchte ich mal sagen, setzen Sie, wie ich gelesen habe, auch Methoden der künstlichen Intelligenz ein. Können Sie das vielleicht noch einmal kurz erläutern oder darstellen, damit wir als Außenstehende uns darunter auch etwas vorstellen können?
Ja, das mache ich gerne. In der Arbeit, die wir vor kurzem publiziert hatten, das war eine sehr tolle Zusammenarbeit mit mehreren Partnern. Wir setzen häufig Durchflussmikroskopie ein, um die partikulären Verunreinigungen im subvisuellen Bereich zu bestimmen. Das heißt, wir generieren sehr viele Bilder von Partikeln und wir haben da künstliche Intelligenz eingesetzt, um diese Partikelbilder zu charakterisieren, miteinander zu vergleichen und Populationen von unterschiedlichen Partikeln zu finden. Also man kann damit beispielsweise Proteinpartikel von Fettsäurepartikeln unterscheiden, die zum Beispiel von abgebautem Tensid, von Polysorbat kommen können. Also das hilft uns dabei wiederum, die Verunreinigungen in unseren Produkten besser zu charakterisieren. Mhm. Aber ja, wir setzen KI auch noch an anderen Stellen ein. Also das war jetzt nur ein Beispiel.
Ja, aber eine Stärke der KI ist natürlich tatsächlich die Bildanalyse, sage ich jetzt mal. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Eine letzte Frage. Sie deuteten auch an, neue Methoden zu entwickeln, um Stabilitätsprobleme von Arzneimitteln zu lösen. Was sind die nächsten Schritte für Ihr Team und Ihre Forschung?
Wir werden weiterhin natürlich an unseren Forschungsschwerpunkten arbeiten, wie die Partikelanalytik und Aufbau von weiteren Methoden für die Gen- und Zelltherapie. Aber man erkennt auch ganz klar einen Trend und das ist in Silico. Das heißt, wir werden versuchen, am Computer Experimente durchzuführen, Simulationen zu machen, um uns im Labor weitere Informationen zu generieren, das Risiko weiter zu reduzieren für die Arzneimittelentwicklung. Ein Beispiel ist hier beispielsweise die Bestimmung des isoelektrischen Punktes. Sowas funktioniert heutzutage wunderbar auch rein am Computer. Und da geht der Trend hin zur Verwendung von In-Silico-Methoden.
Mhm. Also letztlich gehen Sie tatsächlich auch in die, sag mal, in die Simulation hinein, um Vorhersagen zu treffen, die Sie dann allerdings im Labor verifizieren. Das sehe ich richtig, oder?
Genau, das ist richtig. Also das ist, wir sind weit weg davon, die Laborarbeit vollständig durch Computersimulationen zu ersetzen. Aber durch die Ergänzung von In-Silico-Methoden kann man wirklich deutlich nochmal das Risiko reduzieren. Man kann teilweise auch noch Sachen einsparen. Darin liegt die große Chance.
Ja. Ja, das war sehr interessant. Vielen Dank, Herr Dr. Mensen, für diese Erläuterungen, die zeigen, wie anspruchsvoll es doch heute geworden ist, gerade auch für Biopharmazeutika die erforderliche Qualität sicherzustellen. Und in dem Kontext finde ich es auch sehr bemerkenswert, dass hier eine private Stiftung tatsächlich diese Aktivitäten auch unterstützt. Ich denke, dass damit auch eben ein Anliegen der beiden Gründer der Stiftung deutlich wurde, Arzneimittelqualität als Herausforderung und nicht etwa als Selbstverständlichkeit herauszustellen. Denn aus einer Routine heraus resultiert schnell Gleichgültigkeit, was bei Arzneimitteln ein striktes No-Go ist. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen beiden für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke. Bei Ihnen, Herr Dr. Mensen, und bei Ihrem jungen, sehr innovativen Unternehmen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Und bei dir, Henning, und bei deiner lieben Frau Dagmar bedanke ich mich für die außergewöhnliche Initiative, tatsächlich privates Geld sehr selbstlos in euer Herzensanliegen zu stecken. Dem, muss man mit viel Respekt begegnen. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich fürs Zuhören und für Ihr Interesse an der Arzneimittelqualität, keineswegs ein Routinethema für diese Podcast-Reihe. Bis zum nächsten Mal.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.